Freikirche und katholische Kirche ist ja gerade so, was die Formen und Gestaltung und Stile von Gottesdienst betrifft, doch schon so ziemlich am jeweiligen Ende der Skala, was man so haben kann. Und es begeistert mich einfach zu entdecken, dass es für jeden was gibt. Auch ein Christ in einer katholischen Kirche, der durch Jesus mit Gott versöhnt ist, kann in seinem Stil und in seiner Liturgie Gottes Gegenwart entdecken und erleben. Das hat mich einfach nochmal begeistert. Und ich denke, das ist was, was wir uns auch immer wieder mal vor Augen halten müssen. Wir sind nicht die Einzigen. Wir sind die Begnadetsten, hat Paulus über sich auch schon gesagt. Ich habe am meisten auf dem Kerbholz, deshalb habe ich auch die größte Gnade empfangen. Aber wir sind mit ganz vielen Geschwistern in verschiedenen, auf verschiedenen Stilarten und Arten und Weisen unterwegs, in den verschiedenen Kirchen und Gemeinden, die Jesus Christus als ihren Herrn und Gott bekennen. Wertvoll. Was ist uns wertvoll? Es geht um Werte, auch diesen Sonntag nochmal. Der Grundwert Gottes haben wir vor 2 Wochen einmal uns angeguckt. Der Grundwert Gottes ist, Gott liebt Menschen. Und aus dieser Liebe zu uns Menschen resultiert Leben. Alles Leben kommt aus Gottes Hand, das ist unsere Überzeugung als Christen. Und solange es in Gottes Hand ist, glauben wir, gelingt es auch. Deshalb legen wir aufgrund unserer Glaubensüberzeugung unser Leben auch wieder in Gottes Hand. Das ist die Umkehr, die Bekehrung, die Hinwendung zu Gott, die möglich geworden ist dadurch, dass Jesus Christus unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, durch unser Verhalten, durch unseren Versuch, ohne Gott zu leben, die wir in unserem Leben haben. Und auf diesem Weg finden wir Versöhnung mit Gott. Was passiert in dem Augenblick, wo wir Gott unser Leben in die Hand geben? Ich hoffe, dass ihr das auch so erlebt habt, wenn ihr diesen Schritt getan habt, dass eine Veränderung im Innern stattfindet. Ein Friede, der einzieht, eine Last, die sich hebt, die von einem weggenommen wird. Trotzdem bleiben ja viele Lebensumstände erstmal gleich. Nun könnte man sagen, ja, das ist ja alles super, ist auch nicht so schlimm, dass die Lebensumstände gleich bleiben. Irgendwann kommt ja die Ewigkeit und dann wird sowieso alles besser. Wir glauben an ein Leben nach dem Tod, wir glauben an ein Leben in Gottes Gegenwart oder, wenn man sich Gott nicht zugewandt hat, dann auch ein Leben oder auch kein Leben, sondern eher ein ewiger Tod ohne Gottes Gegenwart. Und die Verheißung oder die Zusage ist, dass wenn dieser Tag kommt, dass entweder Jesus Christus wiederkommt und diese Welt zu einem Ende des Zeitalters führt oder wenn wir selber sterben, dass wir dann in Gottes Gegenwart aufgenommen werden. Daran glauben wir. Und dass die Verheißung ist, dass es dann kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei mehr gibt, keine Tränen, alles wird abgewischt. Fantastische Zukunft. Da dürfen wir uns drauf freuen. Und im Moment sind wir in der Zwischenzeit. Gibt ein fantastisches Lied dazu, Zwischenzeit heißt das. Singen wir heute nicht mehr, aber wenn ihr das kennt, vielleicht erinnert euch das so ein bisschen daran. Wir leben in der Zwischenzeit. Wir leben zwischen dem Zeitpunkt, wo wir Gott erkennen dürfen und seine Vergebung und Versöhnung und Erlösung erleben dürfen, weil Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Aber wir leben noch nicht an dem Zeitpunkt, wo alles wo alles heil wird. Heil im umfassenden Sinn. Das erwarten wir für die Ewigkeit. Und jetzt sind wir irgendwo dazwischen drin. Es hat schon angefangen, aber es ist noch nicht alles einfach und gut und problemlos. Nichtsdestotrotz lehrt uns Jesus, genau so zu beten oder mit einer Erwartungshaltung zu beten, dass es hier und jetzt in allen Lebensbereichen anfangen kann, besser zu werden, eine Veränderung stattfindet. Wir beten darum, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. Also nicht, Herr, hol uns in den Himmel, damit wir himmlische Zustände haben, sondern, Herr Jesus, bitte bring himmlische Zustände in unser irdisches Jetzt. Und dazu gehört, dass wir lernen, Gottes Willen zu verstehen und zu erkennen. Und dazu gehört, rauszufinden, wie Gott sich unser Leben in den unterschiedlichen Lebensbereichen vorgestellt hat. Das nennt sich, die Werte Gottes in unserem Leben zu lernen und zu leben. Und darum beschäftigen wir uns mit Werten, weil wir das als Christen und Kirchengemeinden in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig getan haben. Wir haben uns sehr stark auf diese, wir gehen zur Kirche, Gottesdienst, Gebet, Glauben, Bibellesen-Ebene, da sind wir richtig gut drin, da sind wir richtig fit mit, da wissen wir genau, was Gott will, hoffentlich. Aber so in den anderen Lebensbereichen ist das doch immer schon mal deutlich schwieriger und herausfordernder. Und wir sind von der Tendenz so unterwegs, dass wir sagen, naja, die Welt ohne Gott ist irgendwie in ihrer Richtung unterwegs. Und wir versuchen, das, was nicht Gottes Wegen und Werten entspricht, möglichst irgendwie nicht mitzumachen oder zu ignorieren oder auch mal ein Schild hochzuhalten, das ist falsch. Aber wie ist es eigentlich richtig? Wie ist es eigentlich richtig? Heute geht es um das Thema Familie. Wie ist es eigentlich richtig? Von der Schöpfungsgeschichte her, und ich lese da draus mal einen kurzen Abschnitt aus 1. Mose, Kapitel 2, Abvers 18, klingt das so. Dann sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Jahwe Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel aus dem Erdboden gebildet und zu den Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann heißen. So hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der Seite baute er eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Ischa heißen, Frau, denn sie kam vom Isch, dem Mann. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Der Mensch sollte nicht allein sein. Gott hat ihm ein Gegenüber, eine Hilfe geschaffen. Und ich habe das schon ein paar Mal erwähnt in dem Zusammenhang, dass Gott Adam eine Hilfe schafft, bedeutet nicht, dass da irgendwie eine Hierarchie ist. Er ist der Chef und sie ist die Hilfe, sondern es bedeutet, dass der Mann eine Hilfe braucht. Und darin eine Ergänzung findet. Und damit sind die beiden auf Augenhöhe. Der Mensch sollte nicht allein sein. Ehe aus Mann und Frau, nicht zuletzt auch, weil der Auftrag Gottes an die Menschen ist, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das funktioniert mit Mann und Frau. Ich weiß, im Zeitalter der ganz modernen Technik funktioniert das mittlerweile auch, naja, zumindest so, dass Mann und Frau dazu nicht zusammen sein müssen. Mittlerweile ja gibt es Klonversuche, Experimente, die durchaus auch zu hinterfragen sind, ob das so eine gute Idee ist, dass der Mensch da drin rumfuscht. So will ich es mal nennen. Ja, aber das sind jüngste Entwicklungen und ob man aus diesen jüngsten Entwicklungen und einer Möglichkeit, die man sich irgendwie geschaffen hat, einen guten Wert ableiten kann, wage ich doch zu hinterfragen und zu bezweifeln. Und wir werden auch in den kommenden Minuten noch sehen, warum. Seid fruchtbar und füllt die Erde. Dazu braucht es, auf natürlicher Ebene zumindest erstmal, Mann und Frau. Der letzte Vers, den ich gerade vorgelesen habe, lautete, dass der Mann seine Familie verlässt und mit der Frau geht. Auch das finde ich ein interessantes Element. Es ist also nicht so, dass der Auftrag von seid fruchtbar und mehret euch erfüllt wird, indem man sagt, wir treffen uns mal kurz, produzieren das, was zu produzieren ist, und dann geht jeder wieder seiner Wege. Wäre ja rein biologisch auch möglich. Aber es ignoriert dann die Verbindung von, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und es ignoriert auch die Feststellung von Gott, zu sagen, der Mann wird seine Familie, sein Elternhaus verlassen, um mit der Frau zusammen eine neue Lebensgemeinschaft zu gründen, in die dann in der Folge auch die Kinder mit hineingehören. Familie ist die kleinste Einheit natürlicher Gesellschaft. So ist sie von Gottes Wort her definiert. So hat es angefangen, Mann und Frau und dazu dann Nachfolger, Kinder. Ehe, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe keine aktuellen Umfragen, ich weiß nicht genau, wie hoch Ehe so in unserer Gesellschaft zurzeit im Kurs steht. Von der Tendenz würde ich sagen, es heiraten eher wieder mehr Menschen als weniger. Also nicht dieses, naja, das hält sowieso nicht, brauchen wir auch gar nicht erst heiraten, sondern tatsächlich eher dieses, okay, wir wollen es zusammen irgendwie versuchen, auch ein Stück verbindlich machen. Vielleicht ist es auch einfach nur das schöne weiße Kleid und die tolle Musik in dem netten Kirchengebäude. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Was macht eigentlich diese Verbindung von Ehe aus? Auch dazu ein Bibeltext aus dem Epheserbrief. Epheser 5, Abvers 21. Ordnet euch einander in der Ehrfurcht vor Christus unter. Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie der Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben, wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde, denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Für euch gilt jedenfalls, jeder liebe seine Frau so wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Was macht eine Ehebeziehung eigentlich aus? Auch hier müssen wir über Werte reden. Anfangen tun wir meistens, indem wir über Gefühle reden. Aber Gefühle können sich schnell verändern. Spätestens nach ein, zwei Jahrzehnten, der Mann wird dick, die Frau kriegt Falten, dann, oder auch umgekehrt, da kann das mit den Gefühlen dann schon mal, wenn man mal rechts und links guckt, irgendwie ziemlich turbulent werden. Das Gegenüber hat schon irgendwie echt komische Angewohnheiten und Macken. Die komisch, die waren vorher irgendwie überhaupt nicht zu sehen. Die kommen irgendwann plötzlich. Fühlt sich gar nicht mehr so gut an. Was, ich kann meine Zeit nicht mehr so einteilen, wie ich das möchte. Ich kann nicht mehr einfach machen, was ich will. Wieso nicht? Naja, weil da noch jemand ist, der die Zeit anders einteilt. Es fühlt sich auch nicht immer so gut an. Also mit den Gefühlen lässt sich da nicht wirklich dauerhaft tragfähig irgendwas bauen. Was macht also die Verbindung von Mann und Frau in einer Ehe letztendlich aus oder tragfähig? Nun, es ist Liebe, die nicht auf Gefühl basiert, sondern auf einer Entscheidung. Und die meisten Eheversprechen beinhalten das bis heute noch. Das Eheversprechen verspricht nicht ein Gefühl der Liebe auf Dauer, sondern eine Entscheidung, dem anderen treu zu sein, ehrlich mit ihm umzugehen, zu ihm zu stehen, auch wenn es schwierig wird oder eng wird, dran zu bleiben und durchzuhalten, mitzutragen, einander auszuhalten und in allen Dingen treu zu bleiben. Es hat mit Hingabe, Ehrlichkeit, Treue, den anderen höher zu achten als sich selbst zu tun. Das sind Werte, die eine Ehe tragfähig machen. Und wenn wir den Gedanken dann nochmal einen Augenblick weiterdenken mit Ehe oder Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft, dann sind das auch die Werte, die letztendlich eine Gesellschaft gesund und tragfähig machen. Bis dass der Tod uns scheidet. Warum verspricht man sich sowas? Das verspricht man sich nur, wenn man eine Überzeugung von einem Wert hat. Von dem Wert, dass es sich lohnt, miteinander Leben konsequent und in Gemeinschaft zu gestalten. Gesellschaft und damit auch Familie lebt davon, dass wir einander tragen und helfen. Eine Ehe, ebenso wie auch eine Gesellschaft, in der jeder nur an sich selbst denkt, darf man eigentlich als solche nicht mehr bezeichnen. Das ist keine Gesellschaft, das sind Einzelkämpfer irgendwie nebeneinander, nur zu Zweckgemeinschaft miteinander und ansonsten auch gerne gegeneinander. Wir sind überzeugt von Gottes Wort her, dass Ehe aus Mann und Frau besteht. Auch das gehört in dieses Thema ganz klar und ganz deutlich mit rein. Sie besteht nicht aus Mann und Mann und auch nicht aus Frau und Frau oder sonstigen heutzutage möglichen Konstellationen. Vielleicht auch an dieser Stelle einmal dazu gesagt, zu oft und zu lange, glaube ich, haben die Christen gegen etwas gekämpft, anstatt zu sagen, wofür sie sind. Natürlich muss man auch mal sagen dürfen, dass wir die Überzeugung haben, dass Ehe und Familie aus Mann, Frau und Kindern besteht. Und dass das der gute und gesunde Weg ist. Und ich füge ja gerne an der Stelle nochmal hinzu, selbst die Menschen, die nicht an Gott, sondern an Evolution glauben, müssten erkennen, dass Homosexualität eine Rasse auf Dauer ausrottet. Es kann also nicht der natürliche Normalfall sein. Aber zu oft und zu lange haben wir die Fahne von falsch hochgehalten, anstatt die Fahne von richtig hochzuhalten und zu sagen, warum das Richtige auch gut ist und uns dient und gut tut. Und auch an dieser Stelle, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, Gott liebt Menschen. Und ich ergänze das nochmal um ein weiteres Wort, Gott liebt Sünder. Im Römerbrief lesen wir das ganz deutlich. Jesus Christus ist gekommen und hat sein Leben gegeben, als wir noch Sünder waren. Nun, wenn jemand in einem Lebensbereich auf eine Art und Weise lebt, die Gott nicht gefällt, dann bezeichnen wir das als Sünde. Auch in diesem Bereich ist Gottes Wort da deutlich, Homosexualität ist nicht das, wie Gott sich das gewünscht und vorgestellt hat. Das heißt aber nicht, dass Gott den Menschen nicht mehr liebt. Denn das würde bedeuten, Gott liebt Sünder nicht. Oder diese Art von Sünder nicht. Das gibt Gottes Wort nicht her. Im Gegenteil. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Auch für den Homosexuellen. Und genauso sind wir beauftragt, diese Menschen zu lieben. Wir sind nicht die Richter dieser Welt, sondern wir halten die Fahne hoch für gute und gesunde göttliche Werte. Gott liebt nicht die Sünde und er heißt sie auch nicht einfach gut. Er wischt sie auch nicht einfach weg. Er benennt sie, keine Frage, aber er sagt auch ganz klar, wo ist der bessere Weg. Und wir sollten mehr unterwegs sein mit dem Schild für den besseren Weg, als mit dem Urteil über den falschen Weg. Zu lange haben wir uns aus der Geschichte rausgehalten und nur gemeckert. Und aus der Gesellschaft, auch in diesem Lebensbereich. Und wir müssen wieder lernen zu zeigen, wie es gut und richtig funktionieren kann. Und das vorzuleben und dafür auch einzustehen. Und auch ruhig den Mund aufzumachen. Eltern und Kinder. Bis vor kurzem war es noch so, dass Kinder nicht von allein auf die Welt gekommen sind. Also auf natürlichem Weg und nicht auf irgendeinem technischen. Und mein Rückschluss daraus ist, Kinder sollten nicht alleine sein. Genau genommen kann man sogar sagen, Kinder können gar nicht alleine sein. Sie sind anfänglich schlicht und ergreifend nicht überlebensfähig ohne die Hilfe anderer Menschen. Und die natürliche Ordnung ist, dass die Eltern, Vater und Mutter, da sind, um für das Kind zu sorgen. Sie sind zusammen dafür verantwortlich, dass das Kind entstanden ist. Sie sind verantwortlich dafür, dass es seine ersten Schritte im Leben geht. Wie lange? So lange wie möglich, bis sie in einem Alter sind, wo sie Selbstständigkeit erlangen und man sie nicht mehr als Kinder, sondern ich mache jetzt mal einen Sprung, einfach nur, ich nehme mal nur Kinder und Erwachsene, ich lasse mal die ganzen Stufen dazwischen weg, wo sie erwachsen sind, erwachsen im Sinne von, ich kann selbst Verantwortung für mein Leben übernehmen. Das staffelt sich ein bisschen nach Bereichen, ist eine Entwicklung, weiß ich auch, aber einfach mal so als Überschrift. Und in dieser Zeit, bis sie erwachsen sind, sollten Kinder nicht allein gelassen werden. Wie gesagt, bei einem Säugling ist einem das völlig klar. Bei Kleinkindern ist es schon nicht mehr allen ganz klar. Vielen noch, aber nicht mehr allen. Spätestens im Schulkindalter wird es zunehmend weniger Eltern klar, dass sie noch für ihre Kinder verantwortlich und zuständig sind. Und dann irgendwann ab dem, weiß ich nicht, keine Ahnung, ab dem 10., 11., 12., 13., 14. Lebensjahr irgendwo dazwischen, fangen dann Kinder an, auch Stück für Stück selbstständig zu werden und Verantwortung in verschiedenen Lebensbereichen selbst zu übernehmen. Aber bis dahin brauchen sie Menschen, die ihnen irgendwie helfen. Wie gesagt, beim Säugling ist das noch klar und einfach. Da sagt keiner, dem Kind den Po abzuwischen, ist ein Eingriff in seine Privatsphäre. Oder dem Kind einfach Essen vorzusetzen und zu entscheiden, was es zu essen hat. Das machen wir einfach, weil es noch klein ist. Ist normal. Erziehung, Richtung geben, Grenzen, Regeln setzen, Dinge beibringen ist wichtig. Und in manchen Lebensbereichen bleibt uns das und ist uns das auch völlig klar. Wir haben in Deutschland eine Schulpflicht für Kinder. Es ist völlig klar, dass sie zur Schule gehen und bestimmte Dinge, Mathe, Deutsch, Bio, Physik und so weiter, dass sie das lernen müssen. Da sagt keiner, das kann das Kind selbst entscheiden. Sondern das ist ganz klar festgelegt. Das sind Dinge, die sie lernen müssen. Nun, was sind noch Dinge, die sie lernen müssen? Und was sind Dinge, die sie nur lernen sollten? Und was sind Dinge, die man ihnen auf keinen Fall beibringen darf? Und wer entscheidet das? Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und das verändert und verschiebt sich auch durch die Generationen und durch die Jahrhunderte immer mal wieder. Nun, auch dazu hat die Bibel ganz klar etwas zu sagen. Und dazu lese ich einmal einen kurzen Abschnitt aus 5. Mose, Kapitel 6. Ab Vers 4. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben. Ach, wo will ich gar nicht hin? Wo will ich denn hin? Doch, bin ich doch. Du sollst Jahwe, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und ganzer Kraft. Und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Da geht es um die Gebote, die Gott seinem Volk gibt. Die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und als Merkzeichen auf deiner Stirn tragen. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore. Bring die Dinge, die Gott für gut und richtig erklärt hat, deinen Kindern bei. Gib ihnen Richtung. Sag ihnen, was gut ist und was schlecht ist. Sag ihnen, was richtig und was falsch ist. Sag ihnen, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Kinder brauchen Richtung. Natürlich kommen wir als Christen aus der Perspektive und sagen, okay, die Werte, die wir haben, die kommen aus Gottes Wort und sind durchdrungen und geprägt in der Auswirkung, in dem Handeln von der Liebe Gottes zu Menschen. Und so wollen wir es unseren Kindern beibringen. Und ich hoffe, dass wir das auch tun oder versuchen zumindest. Und zwar Tag aus, Tag ein. Solange, bis sie irgendwann alt genug sind, selber zu entscheiden und selber zu gehen und selber zu überlegen und zu sagen, vielleicht auch zu hinterfragen. Ja? Es geht ja nicht darum, dass sie keine Fragen stellen dürfen und dass man sie, wie man heute so schön sagt, indoktriniert, also schon fast, es erinnert schon fast an Gehirnwäsche, ihr manipuliert die Kinder. Ja, unbedingt. Unbedingt manipuliere ich mein Kind. Ich gebe meinem Kind etwas in die Hand, womit es lernen und gehen kann. Ich manipuliere mein Kind auch, wenn ich sage, fass nicht auf die Herdplatte, die ist heiß. Ich lasse ihm nicht seinen freien Willen, ich gebe ihm eine Richtung. Und auch in diesen Dingen hier gebe ich meinem Kind eine Richtung. Wenn das Kind meint, wenn ich nicht hingucke, doch auf die Herdplatte fassen zu müssen, dann tut es das. Wenn mein Kind meint, irgendwann hinterfragen zu müssen, ob die Werte, die ich aus Gottes Wort gezogen habe, gut und richtig sind, dann soll es das tun, unbedingt. Dann soll es rausfinden und ausprobieren, ob es bessere Werte gibt. Keine Frage. Ab einem gewissen Alter ist es dazu in der Lage, solche Fragen zu stellen. Bis zu einem gewissen Alter. Warum? Warum? Dann gibt es eine Antwort. Warum? Und irgendwann sagst du, das ist einfach so. das habe ich entschieden, beziehungsweise das ist meine Überzeugung, das ist das, was ich glaube. Und in zunehmendem Alter fängst du da an, noch ein Stück zu erklären. Umso kleiner sie sind, umso weniger erklärst du und sagst einfach, vertrau mir einfach. Mach das so. Das ist gut für dich. Und das ist in Ordnung so. Und das sollten wir auch so leben und tun. Lehre deine Kinder von morgens bis abends, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, ob du dich hinlegst oder ob du wach bist, ob du aus dem Haus gehst oder ob du im Haus bist. Mit anderen Worten, das mit dem aus dem Haus und in dem Haus ist übrigens sehr interessant. In dem Haus ist dein Verhalten zu Hause. Und aus dem Haus ist dein Verhalten in der Öffentlichkeit. Und in beiden sollst du deine Kinder möglichst kontinuierliche Werte lehren. Das bedeutet, du solltest auch selbst möglichst kontinuierliche Werte haben. Nicht nur zu Hause, nicht nur im Kirchengebäude, sondern auch da draußen in der Öffentlichkeit. Da, wo wir mit Menschen in Kontakt und im Gespräch sind. Leben und auch Erziehung für Kinder ist wichtig. Gut und richtig zu lernen, zu unterscheiden. Umgang, Sozialverhalten zu lernen. Und dazu braucht es ein gewisses Regelwerk und dazu braucht es auch gewisse Konsequenzen. Ich habe das mal für mich so formuliert, jedes Handeln, jedes Tun hat Konsequenzen. Egal was du tust, egal wo du es tust, egal wie du es tust, es hat immer eine Auswirkung auf folgende Ereignisse in irgendeiner Form. Erziehung bedeutet, Kinder vor schlechten Konsequenzen zu bewahren. Dafür ist Erziehung da. Wir werden sie nicht vor allem bewahren können, weil sie auch nicht alles tun, was wir sagen. Wir werden sie auch nicht vor allem bewahren können, weil wir auch nicht in allem immer richtig liegen. Wir machen auch Fehler, keine Frage. Aber darum haben wir uns ja zumindest dann schon mal als Ehepartner ein Versprechen gegeben, uns trotzdem treu zu sein, auch wenn Fehler passieren. Und genau diese Verbindlichkeit und diese Treue gilt auch gegenüber unseren Kindern. Und auch an dieser Stelle die Offenheit und Ehrlichkeit, einander auch Fehler einzugestehen. Und miteinander da durchzugehen, das durchzutragen, einander zu vergeben und den nächsten Schritt zu wagen. Das alles sind Werte aus Familie für Ehe und auch für Kinder als größere Familie. Die Bibel geht sogar so weit zu sagen, wer seine Kinder liebt, züchtigt sie. Ja, ich weiß, bei manchen kommen da die Bilder von Knüppel und Gürtel hoch. Ich denke nicht, dass das so gemeint ist, sondern es ist ganz klar gemeint, setz Grenzen und sei in den Grenzen, die du setzt, auch konsequent. Setz diese Grenzen auch durch. Nicht mit Gewalt, aber mit Klarheit. Ich lese noch einen kleinen Abschnitt aus dem Epheserbrief, um das auch ein Stück an der Stelle dann nochmal abzuschließen für die Kinder. Denn da steht nicht nur etwas über die Eheleute drin, sondern tatsächlich auch nochmal ein paar Sätze für die Kinder dahinter. Epheser Kapitel 6, Abvers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Wow, das müsste man mal irgendwo im Grundgesetz verankern. Ihr Kinder, das war ein Scherz. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist nur recht und billig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. So lautet das erste Gebot, dem eine Zusage folgt, damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf der Erde hast. Ja, zu finden in 5. Mose 5 und 2. Mose 20, falls ihr die Gebote nochmal nachlesen wollt. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, damit es euch gut geht und ihr ein langes Leben auf der Erde habt. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. Und das Gleiche gilt in dem Zusammenhang natürlich auch für die Mütter. Die sollen es auch nicht anders machen. Ich weiß nicht, ob sie hier die Erziehungsrolle, es ist, von der Tendenz ist es ja wohl auch über Jahre so gewesen, dass der Vater eher derjenige war, der die Konsequenzen gegenüber den Kindern durchgesetzt hat. kann mich durchaus erinnern von mehreren Familien vergangen, der aus der letzten und vorletzten Generation gehört zu haben, dass es immer hieß, warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. vielleicht gerade deshalb nochmal dieses, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. auch das ist sicherlich so in der Form nicht gesund. Auch da sollten Eltern sich einig sein und gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir haben ganz zu Anfang ja damit gestartet, dass Männer und Frauen auch in der Ehe durchaus auf Augenhöhe unterwegs sind. Sicherlich gibt es da auch eine Rollenverteilung. Nicht jeder muss alles machen und alles können, und das ist auch in der Ehe nicht so. Aber auch gegenüber den Kindern zu sagen, hey, wir wollen in dem, wie wir konsequent mit unseren Kindern umgehen und Regeln und Erziehung vermitteln und geben, unsere Kinder nicht zornig machen, sondern ihnen darin zeigen, dass es uns um ihr Wohlergehen geht. Wenn das die Herzenshaltung dahinter ist, dann nehmen wir nochmal mit dazu, dass Gott Menschen liebt, und das, dazu zählen auch Kinder, dann dürfen wir auch als Eltern diese Liebe so in Konsequenz unseren Kindern gegenüber mitgeben, so dass sie es auch entdecken und verstehen, dass es ein liebevolles Helfen ist, was unsere Erziehung betrifft, und nicht ein Einschränken und ein Zerstören. Gesunde Familie. Gesunde Familie nach Gottes Plan und nach Gottes Wort besteht aus Vater, Mutter und Kindern. Es ist die kleinste und gesündeste Einheit für unsere Gesellschaft, um Gottes Wege und Werte zu lernen und zu leben. Als, und ich denke, das ist tatsächlich so, Keimzelle der Gesellschaft, können wir gerade auch als Christen mit diesen Werten ein richtig gutes und gesundes Fundament legen, damit unsere Gesellschaft dann auf breiter Ebene sich auf einem guten und gesunden Weg befindet. Vielleicht nochmal ganz kurz als Ergänzung, im geistlichen Bereich, ich habe gesagt, als Christen haben wir uns zu lange nur auf diesen geistlichen Bereich konzentriert und zu wenig auf die anderen Lebensbereiche. In diesem geistlichen Bereich ist uns dieses Prinzip völlig klar. In einem Gottesdienst kann die geistliche Atmosphäre nur von dem geprägt werden, was du als Gottesdienstteilnehmer mitbringst. Mit anderen Worten, wenn ich meine Beziehung zu Gott zu Hause gesund lebe und eine Nähe zu Jesus aufbaue und damit in den Gottesdienst komme, und das macht jeder so, dann haben wir hier ein ganz anderes Niveau von geistlicher und göttlicher Nähe und Gegenwart, als wenn jeder zu Hause sitzt und die ganze Woche darauf wartet, oh, bald ist wieder Sonntag, da kann ich endlich wieder geistlich werden. Und genauso funktioniert das mit Familie als Keimzelle für Gesellschaft. Wenn wir in Familie als Ehepartner und mit unseren Kindern mit guten Werten gesund unterwegs sind, in Treue, Liebe, Hingabe, Ehrlichkeit, Verbundenheit, in Konsequenz und in guter Erziehung nach Gottes Maßstäben, dann legen wir ein gutes Fundament für unsere ganze Gesellschaft. Und dazu möchte ich Mut machen. Auch mutig zu sein, dafür zu stehen und zu sagen, wir glauben, dass das ein gutes Fundament ist und dass Gott sich so Partnerschaft und Erziehung und Ehe gedacht hat. Und damit ein Schild hochzuhalten und zu sagen, das wollen wir prägen, dafür stehen wir ein, dafür setzen wir uns ein. Und damit fängt auch schon ein Stück von dem an, was wir in unserem Vater unser beten, nämlich dein Reich komme und dein Wille geschehe. Gott, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde, in unseren Familien und durch unsere Familien in unserer Gesellschaft. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du dir das alles so überlegt hast. Du hast nicht einfach gesagt, okay, Hauptsache ihr betet und Hauptsache ihr lest die Bibel und den Rest, naja, das, irgendwann kommt die Ewigkeit und dann wird schon alles gut. Sondern du hast dir gute Gedanken und gute Pläne gemacht, dafür, wie unser Leben hier gelingen soll und kann. Ich danke dir dafür, dass du Familie gemacht hast und diesen Schutzraum für Kinder von Vater, Mutter, Kind, von Versorgung, von Erziehung, von Leiten, von Helfen geschaffen hast. Wir beten darum, dass du uns Gnade schenkst, das vorzuleben, das zu zeigen, das zu prägen, das anderen Menschen mitzugeben, ihnen zu sagen, hey, das ist der gute Weg, das ist ein guter Weg. Für uns ist es vielleicht auch der einzige Weg, wie er wirklich sinnvoll und gut und effektiv zu leben ist. Und gleichzeitig beten wir, Herr, dass du uns Gnade und Barmherzigkeit schenkst mit den Menschen, die dich noch nicht sehen, noch nicht kennen oder diesen Weg noch nicht entdeckt haben. Lass uns liebevoll mit ihnen umgehen und ihnen das gut zeigen, präsentieren und vorleben und ihnen Geschmack darauf machen. Geschmack auf dich und darauf, wie du dir Leben gedacht hast. Amen.